Meine Predigt habe ich überschrieben mit vom Sünder zum Vorbild und Zeugnis. Man könnte auch sagen vom Zöllner zum Vorbild und Zeugnis. Als Predigttext habe ich Lukas 5, einen bekannten Text, Lukas 5, Vers 27 bis 32. In unserer Bibel auf der Seite 105 im Neuen Testament. Und danach ging er, Jesus, aus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stund auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein Großmahl zu in seinem Hause. Und viel Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer murrten wieder seine Jünger und sprachen: Warum esset und trinket ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin kommen, zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Am Anfang kurz zur Orientierung, wo wir uns befinden. Unmittelbar vor unserem Text ist die Geschichte vom Gichtbrüchigen oder Gelähmten. Wir erinnern uns, er wurde von seinen vier Freunden durch das abgedeckte Dach eines Hauses mit Seilen vor die Füße Jesu hinuntergelassen, weil es so viele Menschen gab, dass es keine Möglichkeit gab, zu Jesus zu kommen. Und Jesus machte diesen Gelähmten gesund. Im Parallelbericht Markus 2,11 lesen wir, dass Jesus dieses Wunder in Kapernaum am See Genezareth getan hatte. Deshalb gehen wir davon aus, dass auch diese Geschichte in Kapernaum war, am Nordufer des Sees Genezareth. Hauptperson in unserer Geschichte ist der Zöllner Levi. Exakt die gleiche Geschichte finden wir in Matthäus 9, 9 bis 13 und Markus 2, 13 bis 17. Im Markus- und Lukas-Evangelium wird der Zöllner Levi genannt. Im Matthäus-Evangelium wird er Matthäus genannt. Immer handelt es sich um die gleiche Person. Man geht davon aus, dass Matthäus den Zunamen Levi hatte, so wie Simon den Zunamen Petrus hatte. Matthäus der Zöllner war später nach dieser Berufungsgeschichte einer der 12 Jünger oder der 12 Apostel, die Jesus berufen hatte. Matthäus hat das Matthäus-Evangelium geschrieben. Matthäus war immer eine sehr demütige Person. Unmittelbar nach der Berufungsgeschichte, die in Matthäus 9 berichtet wird, hat er im nächsten Kapitel, wo es eine Aufzählung der 12 Jünger gibt, hat er bei sich als einzigem Jünger als Zunamen gesagt: Matthäus, der Zöllner. Er wollte immer klar machen, wie unverdient, wie unwürdig er als Jünger Jesu gewesen ist. Mein erster Punkt: Jesus beruft einen verachteten Zöllner und Sünder. Vers 27: Und danach ging er aus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Hier steht: Und danach ging er aus. Wahrscheinlich verließ er das Haus, in dem er übernachtet hatte. Und Jesus sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen. Levi oder Matthäus war Zöllner. Sehr verachtet von den Juden. Zöllner waren verhasste Leute. Dafür gab es mindestens drei Gründe. Erstens, sie waren Verbündete der Römer, der Besatzungsmacht. Zöllner waren Juden, die für die Römer gearbeitet haben, ihre Herkunft verleugnet haben, skrupellose Volksverräter, Angestellte der Besatzer, die die eigenen Leute mit Zöllen belastet haben. Dazu kam ein zweiter Grund. Sie haben ihren eigenen Leuten mehr Geld abgenommen, als ihnen zustand. Häufig war es sogar so, sie haben mehr für sich kassiert, wie sie später den Römern abgeben mussten, bei denen sie angestellt waren. Zöllner betrieben also so eine Art legalisierte, erlaubte Erpressung unter dem Schutz der Römer. Sie waren in jedem Fall immer sehr reiche Leute. Geld zu haben war ihnen das Wichtigste. Dafür opferten sie gerne ihre eigenen Landsleute. Sie wohnten immer in großen Häusern, die sie mit dem Geld ihrer eigenen Landsleute ergaunert und gebaut haben. Sie waren skrupellose Kaufleute. Man musste sie immer freundlich behandeln, damit sie später nicht willkürlich, speziell bei dir, dann die Zölle erhöht haben. Sie wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Man war ihnen hilflos ausgeliefert. Nach außen freundlich, im Herzen hatten alle einen großen Hass gegen diese Leute. Levi, Matthäus, ein Betrüger, ein Dieb, ein Verbrecher, der kein Problem hatte, seine eigenen Leute über den Tisch zu ziehen. In unserem Text in Vers 30 fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum Jesus mit den Zöllnern und Sündern isst. Zöllner und Sünder, das waren immer die gleichen Menschen für die Juden. Wer ein Zöllner war, der war auf jeden Fall ein ganz schlimmer Sünder, sonst hätte er diese Aufgabe nicht gemacht. Einer, der mit Lug und Trug sein Vermögen ergaunert hatte. Nur wenige Kapitel vor unserem Text hat Johannes der Täufer die Menschen zur Buße aufgerufen. Und da kamen auch Zöllner, die angesprochen waren, die Buße tun wollten und fragten Johannes, was sie tun sollen. Und Johannes sagte zu ihnen in Lukas 3, 13, er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, denn gesetzt ist. Das heißt, Johannes hat die Zöllner aufgefordert, nur das zu verlangen, was sie mit den Römern ausgemacht hatten. Und dann gab es noch einen dritten Grund, warum die Zöllner von den Juden gehasst waren. Die Zöllner waren für die Juden unreine Leute, weil sie immer mit den Heiden zusammengearbeitet haben. Sie waren täglich mit den Römern, den Heiden, zusammen, um selber reich zu werden. Nach dem mosaischen Gesetz wurde ein Jude permanent unrein, wenn er ständige Gemeinschaft mit den Heiden hatte. Und so wollte kein gläubiger Jude mit einem Zöllner zusammen sein, um nicht auch selber unrein zu werden. Man vermied jeden Kontakt, auf jeden Fall jedes gemeinsame Essen mit einem Zöllner. Bei all den negativen Folgen fragt man sich schon, was einen Menschen bewegt, dass er als Zöllner arbeitet. Was müssen das für skrupellose Menschen gewesen sein, die freiwillige Zöllner waren? Wie rücksichtslos muss ein Mensch sein, dass es ihm egal war, von allen verachtet, ausgestoßen und gehasst zu werden? Die Antwort habe ich euch teilweise schon gegeben. Zöllner waren gierig nach Geld. Sie dienten dem Gott Mammon, dem hatten sie ihr Leben verschrieben. Den Gott Mammon, wie Jesus es in Lukas 16 beschreibt. Sie waren geizige Leute. Sie taten alles, um selber reich zu werden. So wie das heute viele Menschen machen. Moralische Maßstäbe hatten sie nicht. Mich erinnert das an Paulus, der gesagt hat in 1. Timotheus 6, Vers 9 bis 11, denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und viel törichter und schädlicher Lüste, welche versenken die Menschen ins Verderben und Verdammnis. Und dann kommt es, denn Geiz ist eine Wurzel alles Übels, welches hat etliche gelüstet und sind vom Glauben irre gegangen und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, flieh solches, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, im Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Ein Mensch, der dem Gott Mammon dient, der dient immer dem Teufel. Deshalb ist Geiz eine Wurzel alles Übels. Alles Böse kommt vom Geiz. Dein Umgang mit deinem Geld zeigt immer, ob du Gott oder dem Satan dienst. Ich glaube keinem Christen, dass er wirklich Jesus nachfolgt, wenn er nicht gerne gibt. Das ist einfach gelogen. Am Geldbeutel, am Zehnten sieht man immer, wie wichtig dir Jesus ist. Es haben verflucht Gott Leute in Malachi 3, Vers 9, die den Zehnten nicht geben wollen. Kommen wir zurück zu Levi. Er war wirklich ein Verbrecher. Geldgeil, geizig. So einfach ist das. Und Jesus sieht diesen Verbrecher und er geht zu ihm und sagt zu ihm, folge mir nach. Die Tatsache, dass Jesus Levi überhaupt beachtet, ist schon ein großes Wunder. Kein anderer Jude, der was auf sich gehalten hat, hätte diesem Verbrecher auch nur einen Blick gewürdigt. Aber so ist Jesus. Er geht immer zu den Menschen, die von allen anderen verachtet, aufgegeben und verurteilt wurden. Das muss uns eine Lehre sein. Jesus geht immer zu den Zöllnern und Sündern. Er hat ein weites Herz für die Verlorenen und Ausgestoßenen in unserer Gesellschaft. Und die Frage ist, ist das auch bei dir so, lieber Christ? Hast du auch ein Herz für die Verachteten, Ausgestoßenen, Ausgegrenzten in unserer Gesellschaft? Keiner hatte verstanden, warum Jesus zu Levi ging, ihn aufgefordert hat, ihm nachzufolgen. So einen doch nicht. Vollkommen unqualifiziert. Er war offensichtlich ein ganz schlimmer Sünder. Paulus sagt in Römer 2,11, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Haben wir das verstanden? Vor Gott zählt das, was du hast, das, was du bist, das, was du erreicht hast, überhaupt nichts. Gott ist völlig egal, wie erfolgreich du warst, wie groß dein Ansehen und dein Geldbeutel ist. Er sieht hinter jedem Menschen eine verlorene Seele, die ohne Vergebung, ohne Buße in die Hölle kommt, weil wir im Gericht Gottes unsere Schuld nicht bezahlen können. Gott sieht hinter jedem Menschen den Sünder, der Erlösung braucht. Bei Levi und auch bei mir. Römer 3, 23, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhms, den sie an Gott haben sollten. Also du bist der gleiche Sünder wie der Levi. Wir alle sind in den Augen Gottes elende Sünder, die ohne Vergebung in der Hölle für immer verloren gehen. Und so wie Levi von Jesus angesprochen wurde, spricht Jesus auch heute jeden Menschen an und sagt ihm, folge mir nach. Und diese Nachfolge Jesu beginnt bei allen Menschen in gleicher Weise. Das finden wir an vielen verschiedenen Stellen in der Bibel erklärt. Ich liebe die sehr kompakte, einfache Erklärung aus Apostelgeschichte 20, wo Paulus seinen Auftrag erklärt und sagt, Apostelgeschichte 20, 21, ich habe bezeuget beiden, den Juden und Griechen, also den Menschen, wo er unterwegs war, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Menschen, die Vergebung und ewiges Leben haben wollen, müssen zuerst einsehen, dass sie Sünder sind. Das schaffen die meisten nicht, weil sie arrogant sind. Und diese Einsicht der eigenen Sünde führt dazu, dass wir Buße tun, dass wir Jesus um Vergebung bitten, unsere Schuld und Sünde. Und dann müssen wir Jesus als unseren Herrn und Heiland im Glauben annehmen. Jesus Nachfolge ist nur möglich, wenn Jesus in unserem Leben das Sagen hat. Nur dann erfahren wir den Segen Gottes, den Frieden im Herzen, die Freude am Herrn, die unsere Stärke, unsere Quelle der Kraft ist. Und deshalb braucht es diese Buße und diese bewusste Annahme von Jesus als dem Herrn und Heiland meines Lebens. Jesus sagte zu Levi, folge mir nach, so wie er das zu allen Menschen bis heute sagt. Nachfolge ist immer freiwillig. Keiner wird zur Nachfolge gezwungen. Keiner muss für Jesus leben, wenn er das nicht will. Wer ohne Jesus leben will, der geht auch ohne Jesus und ohne Vergebung in der Hölle verloren. Wir können aus eigener Kraft und eigener Gerechtigkeit niemals vor Gott gerecht werden. Das ist bei allen Menschen völlig ausgeschlossen. Wenn aber jemand verstanden hat, wer Jesus ist, wie reich wir in Jesus sind, dass wir volle Vergebung bekommen, wie gesegnet wir sind in der Nachfolge Jesus, dann wird er keine Sekunde zögern, Jesus nachzufolgen. Denn Jesus ist ja nicht irgendjemand. Er ist nicht wie du und ich. Er ist nicht wie Levi, der die Leute über den Tisch gezogen hat. Jesus ist der allmächtige Gott. Gott offenbart im Fleisch. Er hat mit seinem teuren Blut und seinem Tod am Kreuz für unsere Schuld und Sünde bezahlt. Er hat den Tod besiegt. Er hat uns Wohnungen im Himmel bereitet. Jesus wird alle Menschen richten. Er wird im jüngsten Gericht auf dem Thron sitzen, lesen wir in der Offenbarung. Und jeder Mensch wird Jesus begegnen und seine Knie vor Jesus beugen müssen, ob wir das wollen oder nicht. So wird es geschehen. Und du kannst heute freiwillig seine Gnade annehmen, deine Knie vor Jesus beugen, Buße tun, ihn annehmen und ihm nachfolgen. Oder du kannst am Ende deines Lebens gezwungenermaßen dich vor Jesus beugen, um danach für immer in der Hölle bestraft und verurteilt zu werden. Deshalb sagt Jesus damals zu Levi und heute zu uns, folge mir nach. Das ist wirklich Gottes bestes Angebot an uns alle. Eine bessere Aufforderung, ein besseres Angebot gibt es sonst nirgends. Jesus zu folgen ist das beste Angebot, das wir jemals bekommen werden, solange wir leben. Es ist vollkommen freiwillig. Im Himmel und bei Jesus sind nur Menschen, die das auch wirklich wollen. Aber hören wir, wie Levi reagiert. Mein zweiter Punkt, Levi verlässt alles, um Jesus zu folgen. Hier steht es ganz kurz. Und er verließ alles, stund auf und folgte ihm nach. Stellen wir uns vor, was Levi gemacht hat, als Jesus ihn aufgefordert hat, ihm nachzufolgen. Wahrscheinlich war er gerade am Geld kassieren. Und Jesus ruft Levi auf, ihm zu folgen. Und was tut Levi? Seine Reaktion ist wirklich vorbildlich. Er tut drei Dinge. Er verließ alles, er stund auf und er folgte ihm nach. Ich frage dich heute, willst du Jesus wirklich nachfolgen? Wir alle sagen sehr schnell ja, das machen wir schon. Bist du sicher, lieber Christ, dass du Jesus wirklich nachfolgen willst? Über Levi lesen wir, er verließ alles. Du musst alles verlassen, wenn du Jesus nachfolgen willst. Solange du nicht alles verlässt, ist es nicht möglich, Jesus nachzufolgen. Jesus sagt in Lukas 14, 33, also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Was heißt das, allem absagen? Oder hier in Lukas 5, alles verlassen. Heißt das, dass wir von zu Hause abhauen müssen? Dass wir unsere Familie, unsere Kinder, unseren Beruf verlassen müssen? Nein, das meint Jesus hier nicht. Über Levi lesen wir, und er verließ alles, stund auf. Das heißt, erst nach dem Verlassen ist Levi aufgestanden. Levi hat alles verlassen, aber er ist geografisch immer noch am gleichen Ort gewesen. Es ging nicht um eine örtliche Veränderung. Als Levi alles verlassen hat, da hat er seine bisherigen Prioritäten, seine bisherigen Ziele verlassen. Er hatte plötzlich eine völlig neue Ausrichtung für sein Leben. Als Levi sich entschlossen hatte, Jesus nachzufolgen, da hat er sich entschieden, Jesus in allen Dingen den Vorrang zu geben. Ab sofort drehte sich bei Levi alles nur noch um Jesus. So wird es hier beschrieben. Jesus kam zuerst in seinem Beruf, in seinem Alltag, in seinem Geld, in seinen Prioritäten, in seinem ganzen Leben. Alles andere war plötzlich zweitrangig außerhalb Jesus. Was Jesus wollte, stand über allem anderen. Und da müssen wir uns schon fragen, gibt es irgendetwas, was dir wichtiger ist als Jesus? Gibt es irgendetwas, das du zuerst erledigen musst, bevor du Zeit und Geld für Jesus hast? Gibt es eine Entschuldigung, die vor Gott zählt und mit der du Jesus warten lässt, bis du Zeit für ihn hast? Ich kenne keine Entschuldigung, die Gott verstehen würde. Ich kenne keine Entschuldigung, die vor Gott gerechtfertigt wäre. Was ist dir und mir wichtiger als Jesus? Was sind die Götzen, die du anbetest und die vor Jesus kommen? Das können viele Dinge sein. Dein Körper, deine Fitness, deine Schönheit, dein Geld, dein Beruf, dein Urlaub, deine Familie, dein Hobby, deine Freizeit, deine Freunde. Es gibt so vieles in unserem Leben, was vor Jesus kommen kann und zu falschen Prioritäten in unserem Leben führt. Was bist du bereit, und das geht es ja, um Jesu Willen zu verlassen? Was lässt du es dir kosten, damit du täglich in der Bibel und im Gebet sein kannst? Wer alles für Jesus verlässt, bei dem hat Jesus den ersten Platz, egal was kommt. Und wenn Jesus mit dir einen Weg gehen will, dann stehst du bereit, aufzustehen und zu gehen, egal wohin es geht, und alles andere hinter dir zu lassen. Levi hatte vor seinem Ruf zur Nachfolge auf jeden Fall eine sehr große Liebe zum Geld. Aber Levi war bereit, diese Liebe zum Geld abzulegen. Das schaffen die meisten Menschen nicht. Wenn er dazu nicht bereit gewesen wäre, dann hätte er Jesus nicht nachfolgen können. Gewisse Sünden und Götzen musst du ablegen, wenn du den Segen und das Glück und die Freude der Jesus-Nachfolge erfahren willst. Das geht nicht anders. Hebräer 12, Vers 1 steht, darum auch wir, dieweil wir solche Haufen Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, die uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. So ist das. Ich muss meine Sünde, meinen Ungehorsam, meine falschen Prioritäten ablegen. Warum? Es macht dich träge. Es klebt, Sünde klebt dich am Boden fest, dass du nicht in der Lage bist, aufzustehen. Wir müssen unsere Sünde ablegen, wenn wir den Segen, die Frucht der Jesus-Nachfolge erleben wollen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen werden, aber lass das alte Leben, die alten falschen Prioritäten hinter dir. Es macht dich unbrauchbar im Reich Gottes. Lass es nicht zu, dass die Liebe zur Sünde größer ist als die Liebe zu Jesus. Und nachdem Levi alles verlassen hatte, also seine kompletten Prioritäten auf Jesus fokussiert hatte, lesen wir, da stand er auf. Er wollte ab sofort für Jesus leben. Deshalb stand er auf. Plötzlich wurde der geizige Levi großzügig. Wir lesen im nächsten Vers, wo uns berichtet wird, dass Levi ein großes Mahl Jesus zu Ehren veranstaltet hat. Weil Levi alles verlassen hatte, deshalb konnte er für Jesus alles geben. Alles, was er hatte, wollte er Gott zur Verfügung stellen. Und dann lesen wir über Levi und folgte ihm nach. Levi, der Zöllner, folgt Jesus nach. Nachfolge Jesu ist nicht kompliziert. Du brauchst keine Bibelschule und keine 3 Jahre Erfahrung. Du musst einfach wie Levi alles verlassen und dein ganzes Herz ihm geben und dann das tun, was Jesus von dir haben will. Höre auf, herumzusitzen, höre auf, dein Leben selber zu bestimmen. Jesus hat einen besseren Plan für dein Leben, als du es jemals für dich selber haben kannst. Es gibt eben auf dieser Welt nichts Spannenderes, nichts Schöneres, als Jesus nachzufolgen, der uns liebt, der einen guten Plan mit unserem Leben hat, ihm in allen Dingen gehorsam zu sein. Es gibt nichts Besseres. Es bringt reichen Lohn im Himmel und reichen Lohn schon hier auf dieser Erde. Natürlich ist das immer mit Kampf verbunden. Ich kenne das. Es geht nicht anders. Aber das Leben Levis wurde völlig neu. Aus einem Zöllner, aus einem Verbrecher wurde ein überzeugter Jesus-Nachfolger, der von Jesus auf vollmächtige Weise gebraucht werden konnte. Mein dritter Punkt, Jesus feiert Levi feiert ein Fest und bekennt sich zu Jesus. Levi feiert ein Fest und bekennt sich zu Jesus. Lukas 5, 29. Und Levi richtete ihm ein Großmahl zu in seinem Hause und viel Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Was wir hier lesen, ist praktizierte Jesus-Nachfolge. Levi feierte ein großes Mahl zur Ehre Jesu. Alle sollten erfahren, wer Jesus ist und dass er zu Jesus gehört hat. Natürlich lud er alle seine Freunde und Bekannte dazu ein. Da waren viele Zöllner und Sünder dabei. Das waren doch seine Freunde, die ihr Leben dem Geld verschrieben hatten. Viele andere waren gekommen, die so gelebt haben wie er, bevor er Jesus kennengelernt hatte. Und Levi wollte unbedingt, dass seine Freunde verstanden, wie sinnlos ein Leben ohne Jesus war. Geld gibt dir keinen Seelenfrieden, es macht dich nicht glücklich. Geld kauft dir keine Vergebung. Levi wollte, dass alle seine Freunde wie er Vergebung ihrer Schuld und Sünde bekommen, diese Befreiung der Vergebung erfahren. Er wollte, dass seine Freunde verstanden, wie reich ein Leben mit Jesus und für Jesus war. Ich bin mir sicher, dass alle seine Freunde sehr beeindruckt waren. Wahrscheinlich haben einige durch sein Zeugnis zu Jesus gefunden. Levi stellte sich öffentlich vor allen seinen Freunden zu Jesus. Das war wirkliche Jesus-Nachfolge. Eine radikale Kehrtwende. Halblebige Jesus-Nachfolge funktioniert nicht. Du kannst Jesus eben nicht nur mit einem Bein nachfolgen. Entweder lebst du für Jesus oder du lebst für dich selber. Entweder folgst du Jesus nach oder du folgst ihm nicht nach. Es ist so wichtig für mich und für dich, für uns Christen, dass wir verstehen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Nachfolge ist geprägt, ist ganz einfach, von Bibellesen und Gebet und demütigem Gehorsam gegenüber dem, was Gott in seinem Wort sagt. Wer das praktiziert, wird unfassbar reich, unfassbar geistlich reich. Wer Levi vorher kannte, traute seinen Augen nicht. Er war nicht mehr als ein Zöllner und Sünder, ein dahergelaufener Penner, ein Versager auf der ganzen Linie. Und was hat Jesus aus ihm gemacht? Er hat ihn als seinen Jünger berufen. Er hat ihn zum Apostel gemacht. Er hat das Matthäusevangelium verfasst. Das alles hatte er sich nicht träumen lassen, als er sich entschied, Jesus nachzufolgen. Aber Jesus macht aus einem Sünder einen völlig neuen Menschen. Als Levis Bereitschaft zur Jesus-Nachfolge vorhanden war, machte er ihn zum Gefäß, wie die Bibel sagt, zur Ehre Gottes. Wir müssen endlich verstehen, Jesus möchte uns beschenken, reicher machen, gesegneter machen, glücklicher machen als alles, was du vorher kanntest. Jesus nachfolgen ist das Beste, was es auf dieser Welt gibt. Habakuk 3,18: Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Gott ist mein Heil. Er hat mich heil gemacht, Vergebung und ewiges Leben geschenkt. Das findet man sonst nirgends. Das findet man nur bei Jesus. Deshalb folge Jesus nach von ganzem Herzen. Etwas Besseres gibt es nicht. Und mein vierter und letzter Punkt: Jesus ruft demütige Sünder und keine Selbstgerechten und Stolzen. Lukas 5,30. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, die bei diesem Fest Jesu zu Ehren auch dabei waren, murrten wieder seine Jünger und sprachen: Warum esset und trinket ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich denke, jeder versteht, was hier steht, was Jesus hier sagen will. Nur der Kranke braucht den Arzt. Nur der Kranke braucht Heilung.
Jeder, der glaubt, dass er gesund ist, wird nie zum Arzt gehen. Wer davon überzeugt ist, dass bei ihm alles in Ordnung ist, der wird keine Hilfe von einem Arzt in Anspruch nehmen. Ist doch klar. Aber wisst ihr, was das große Problem ist? Wir sind alle krank. Sündenkrank. Kaputt von der Sünde. Alle Menschen brauchen Vergebung, Heilung, einen neuen Anfang. Auch die Pharisäer waren völlig blind dafür. Ich brauche es, du brauchst es, wir alle brauchen es. Alle Menschen sind in Sünden geboren, sagt die Bibel. Paulus sagt in Römer 7, 18 bis 19, er sagt, ich weiß, dass in mir, er hat die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben, er sagt, ich weiß, dass in mir, dass in meinem Fleische wohnt nichts Gutes, nichts, nichts. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Viele Menschen erkennen das nicht, was Paulus hier sagt. Sie sind blind für die Tatsache, dass das Böse in unserem Herzen regiert. Wir sind krank, kaputt von der Sünde. Egal wie fromm wir nach außen aussehen, egal ob wir Schriftgelehrte oder Pharisäer sind. Wir alle brauchen Jesus, den Arzt, der uns gesund macht, der uns unsere Schuld und Sünde vergibt. Und deshalb sagt Jesus im nächsten Vers, Lukas 5, 32, ich bin kommen zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Und bei den Sündern, die Jesus brauchen, sind wir alle dabei. Wir haben ein großes Sündenproblem. Wir alle brauchen Vergebung. So können wir vor Gott niemals erscheinen, ohne Vergebung zu haben. Denn Gott ist, die Bibel sagt, heilig, 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 dreimal heilig. Keine Sünde duldet er in seiner Nähe. Deshalb rufen die Engel vor dem Thron Gottes das, was in Jesaja 6, Vers 3 steht. Und einer rief zum anderen, sind Engel gemeint, und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Gott ist dreimal heilig, nichts an Gott ist unheilig, böse, unehrlich. Heilig bedeutet vollkommen. Heilig ist Gott gehörend, ihm ergeben, ihm gehorsam, für immer sein Eigentum. Heilig ist totale Anbetung, völlige Ausrichtung an der Ehre Gottes und seinem Willen. Heilig ist abgesondert von allem, was ich ihm nicht unterordnen will. Heilig hat nur noch Gott und seine Ehre im Zentrum allen Lebens. Und Gott ist der Herr Zebaoth, er ist der Herr der himmlischen Heerscharen, Befehlshaber der Engel, die im Himmel und auf der Erde wirken. Er ist der alleinige König, der einzige Vater der ganzen Herrlichkeit. Und jeder Sünder wird in seiner Nähe sofort vergehen und verdammt werden, wenn er in die Nähe Gottes kommt. Sünde in der Nähe Gottes ist völlig undenkbar. Sie wird sofort vernichtet in seiner Nähe. Deshalb brauchen wir Jesus, den einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Nur Jesus hat mit seinem teuren Blut für unsere Sünde bezahlt. Deshalb kam Jesus zu rufen, die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. 2. Korinther 5, 21, denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Jesus musste sterben für unsere Ungerechtigkeit. Nur so ist Vergebung und Erlösung möglich. Nur wer verstanden hat, dass er ein Sünder ist und Jesus braucht und dann aufrichtig um Vergebung seiner Schuld und Sünde bittet, der wird von Neuem geboren, so sagt es die Bibel. Nur wer verstanden hat, dass Jesus alles für ihn bezahlt hat, der wird gerettet, der hat ewiges Leben. Deshalb komm zu Jesus, folge ihm nach, nimm ihn im Glauben an. Er wird dein Leben neu machen, vollkommen verändern. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das kennen die anderen gar nicht, die haben keine Ahnung. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der nicht von irgendwelcher Politik abhängt, der höher ist als alles menschliche Begreifen, dieser Friede Gottes, der bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, so sagt es die Bibel, in der Gemeinschaft mit Jesus. Nichts macht uns innerlich so heil und gesund, als Jesus zu haben, in der Nähe von unserem Heiland zu sein. Die Bibel sagt, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Nur in Jesus haben wir das Leben, nach dem wir uns sehnen. Nur in Jesus haben wir die Orientierung, die wir brauchen, dass wir unser Leben nicht für völlig sinnlose Dinge verschwenden, die uns am Ende des Lebens alle nichts bringen. Deshalb sagt die Bibel, nur wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, was für eine Geschichte. Du hast den Zöllner berufen, den Levi, diesen Verbrecher, auf den keiner einen Pfifferling gegeben hat. Deine Gnade reicht auch für uns, für mich. Ich danke dir für diese unendliche Liebe. Jeder kann zu dir kommen. Jeder kann Buße tun. Schenk, dass die Menschen das verstehen. Und dass wir, die wir deine Kinder sind, es noch besser verstehen, welchen Reichtum wir in dir haben. Und dass wir wirklich dir nachfolgen, Herr. Dass wir aufhören, halblebig unser Christsein zu leben. In Jesu Namen. Amen.